Hört sich einfach an, ist aber eine Revolution. Nahrungsergänzung als Nahrung vom ersten Tropfen an bioverfügbar und wirkungsvoll. Genau das haben zwei Münchner Biophysiker entwickelt. Als Ergebnis das Juvenlife Phyto-Oil. Mit einer zum Patent angemeldeten Technologie werden schützende Vitamine, essentielle Fettsäuren und wichtige Phytonährstoffe so formuliert, dass sie vom Körper besonders gut aufgenommen werden. Für spürbare Energie in Tagen, für nachhaltiges Wohlbefinden mit der Routine Juvenlife. Ein Gamechanger für Gesundheit und Schönheit. Mehr unter juvenlife.com.
Willkommen in der Biohacking-Praxis. Hol dir hier Woche für Woche die besten Tipps für dein besseres Leben, für deine Gesundheit und für deine Performance.
Und zwar von Biohacking-Profi Andreas Breitfeld.
Und von Biohacking-Kolumnist Stefan Wagner.
Bevor wir starten, ganz schnell die Tipps und Anregungen aus der Biohacking-Praxis verstehen Sie bitte nicht als medizinische Ratschläge, allein schon, weil wir keine Ärzte sind. Ende des Disclaimers. Gehen wir's an. Hallo Andreas.
Hallo lieber Stefan und?
Hallo lieber Yasin Akgün.
Hallo Stefan, hallo Andreas. Danke, dass ich dabei sein darf.
Der Yasin Akgün ist der Mann hinter dem Münchner Aquazentrum und sozusagen der erste Mann am Wasser des deutschen Biohackers. Um es ein bisschen flapsig daher zu sagen, Andreas, bitte stell du ihn vor, weil du kennst ihn ja, glaube ich, schon, seit er quasi als Amphibie aus dem Wasser gestiegen ist, der Yasin.
Das kann man so genau nicht sagen, aber man kann mit Sicherheit sagen, er ist mein Dealer seit dem ersten Moment. Er ist mein Wassermann, seit ich das erste Mal aus Amerika von der Biohacking-Konferenz zurückgekommen bin und damals irgendwie ganz aufgeregt von molekularem Wasserstoff gehört hatte. Und irgendwie damals gab es diese Scam-Firma Drusy und ich hatte da irgendwie mit der Molecular Hydrogen Foundation Kontakt gehabt und irgendwelchen tollen Funktionären und war total begeistert und dachte, ich hätte jetzt quasi das Rad mal wieder neu erfunden oder zumindest aus Amerika mitgebracht. Und dann stieß ich auf den Yasin und der meinte dann, ja, Euter ist doch sowieso klar. So begann das Ganze eigentlich.
Das war vor 15 Jahren oder wann war das?
Ja, es dürften so 11 Jahre her gewesen sein, schätze ich mal. Also da so damals war Dave Asprey noch die Lichtgestalt des Biohacking und die Upgraded-Konferenz war sozusagen die einzige Biohacking-Konferenz, die man kennen musste. Und ja, ich habe leider Gottes den Namen von diesem Funktionär, Tyler LeBaron. Tyler LeBaron war damals das Gesicht des molekularen Wasserstoffs für eben diese gleichnamige Stiftung. Später hat sich dann, glaube ich, Joe Mercola in ihn verliebt. Der ist ja irgendwie sehr auf den Taylor abgefahren, weil der so unglaublich viele Pull-Ups machen konnte. Und ich glaube, Joe hat irgendwann, na egal. Wollte mal gar nicht hin. Jedenfalls, der molekulare Wasserstoff war plötzlich in meinem Bewusstsein und das Aquazentrum war ganz in der Nähe. Und dann bin ich irgendwann mal glücklich ins Auto gestiegen und habe den Yasin in seinen Räumlichkeiten besucht und habe irgendwie festgestellt, das ist tatsächlich eine wahre Alchemistenwerkstatt mit unterschiedlichsten Geräten, Gerätschaften, Sachen, die ich verstanden habe, Sachen, die ich nicht verstanden habe, Sachen, die ich Jahre später verstanden habe und war ganz schön begeistert. Und ich glaube, wir haben uns so von Anfang an echt gut verstanden. Ich fand die, ja, nicht verkäuferische Art vom Yasin am Anfang relativ irritierend, weil ich mir gedacht habe, Alter, ich komme gerade zu dir und erzähle dir, wie toll das alles ist. Und sagst, weiß nicht, ob du das brauchst. Das könnte sein, das geht auch ohne. Und meinst wirklich, aber zumindest unsere Begeisterung für den molekularen Wasserstoff hat uns verbunden. Ja, und so marschieren wir durch die Jahre, durch die Gegend. Damals war das Handgerät für den molekularen Wasserstoff, was sie hatten, weiß und aus Plastik. Das funktioniert immer noch. Irgendwann ist der Boden gebrochen oder gerissen. Das heißt, der ist jetzt inzwischen bei mir mit Duct Tape geschirmt. Aber inzwischen ist, glaube ich, das AquaVolta in der 5. Generation oder in der 6. Und auch sonst ist es eigentlich immer so, wenn irgendwas zum Thema Wasser passiert, weiß ich, wen ich finden muss. Und das ist eben der Yasin. Dazu kommt, er hat noch einen Schattenmann, den Karl-Heinz Asenbaum. Den habe ich auch ein, zwei, drei, viermal treffen dürfen, der dann da auch noch so ein bisschen das Ganze mit einem Buch mal aufgearbeitet hat, was die beiden so tun. Aber letzten Endes ist tatsächlich, ja, Yasin die Quelle meines Wissens, wenn es um das Thema Wasser angeht.
Insofern. Sehr schön. Wenige Gäste wurden so liebevoll vorgestellt.
Danke, Andreas.
Yasin, wie ist deine Beziehung zum Wasser entstanden? Du bist ja, glaube ich, ein Diplom-Ingenieur, du bist ein Techniker. Von deinem Hintergrund her, von deinem Zugang her, erzähl ein bisschen, wie kommt der Techniker ins Wasser, aufs Wasser, zum Wasser?
Ich war, danke nochmal, Andreas, das war so eine schöne Einleitung. Oh. Ich bin nach der Uni bei einer Firma gewesen als Unterkonstruktionsentwickler, ein Jahr lang. Und da haben wir auf der Baumesse in Riem auf dem Dach so eine Unterkonstruktion gehabt. Und da bin ich immer wieder mal hin, musste halt da so als Techniker mein Ding machen. Und da war dann eine Messe und da war eine Ausstellung von der Firma Plocher auch. Aber also niemand dort, aber dort sind halt so, stehen so Sachen rum. Und so kam ich auf die Firma Plocher. Und das war dann mein Einstieg in die Wasserbranche. Und ganz bald drauf, nach so einer Esoterikbranche, habe ich dann den Laden gefunden, wo ich übernommen habe danach. Das war die Wasserstelle München und die hat halt schon seit 1984 da schon existiert. Und so bin ich dann 2006 rum, konnte ich dann diesen Laden übernehmen, der oberschön war, mitten in Glockenbachviertel, nicht weit von Andreas da. Und wir mussten halt irgendwann ausziehen vor 6 Jahren, weil sie das in den Innenhof abgebrochen haben. Und somit sind wir jetzt in Garching, da wo ich ursprünglich herkomme und da wo ich auch studiert habe, Maschinenbau. Und damals war halt meine Idee wie schön, in der Esoterik, Wellnessbranche gibt es keine Techniker oder Ingenieure, ist dann alles immer so Larifari, Mauschlerei-mäßig. Und so war von Anfang an schon während der Unizeit am Ende mein Ziel, in diese Branche reinzugehen. Und ich habe es dann auch geschafft durch den Laden, weil mit dem Ladengeschäft hast du ganz andere Karten. Da kommen dauernd Leute vorbei und erzählen dir irgendwelche Sachen. Und so haben sich dann meine Produkte mit den Jahren aufgebaut. Dann kommt das dazu und ich nenne mich so gern so ein bisschen so Produkthure-mäßig. Das heißt, ein Produkt ist toll, sobald was Besseres dann wieder von irgendeinem anderen Hersteller da ist, schon springe ich auf den wieder über und schon werden Kartons designt und Design gemacht und entwickelt und so weiter. Und es war vielleicht nicht unbedingt der beste Weg, wie andere es machen, ist vielleicht besser, dass man sich auf eine Marke, auf ein, zwei Bereiche fokussiert. Und ich als Zwilling, so bin ich halt in jedem Bereich, aber wirklich jeden Bereich. Das heißt, ich kann dir von Enterter, von Aktivkohle, von Osmoseanlagen, von Wasserionisierern, da wo ich eigentlich so herkomme, ganz viel erzählen. Und da wird halt auch viel leider Humbug getrieben. Jeder macht Angst halt von A bis Z, also von Filtergeräten, dass die böse sein können, bis hin, dass das Wasser gemeingefährlich ist. Und so habe ich mein Dasein halt jetzt nach 20 Jahren gefestigt und versuche halt den Leuten dann immer die Angst auch oft wegzunehmen. Und es geht um Wasserfiltern. Das schmeckt grundsätzlich um einiges besser und wir wissen nicht, was da für ein Dreck drin sein könnte. Also alles Mögliche kann da drin sein. Schau dir mal die Rohrleitungen an, die werden immer erneuert, komischerweise. Ja, wie alt sind denn diese Rohrleitungen dann und wie alt sind sie, bevor sie erneuert wurden? Da leben schon so krebsähnliche Tierchen rum, die kacken da rum, diese Asseln und so, ich sag mal, nicht so angenehmes Zeug, aber sterben tue ich davon trotzdem nicht, weil sonst würden ja auch alle irgendwie Probleme haben. Das heißt, diese Angst so von wegen, das Wasser ist böse und du bist krank geworden, weil du das falsche Wasser getrunken hast oder schmutziges Wasser getrunken hast, die ist wirklich sehr weit herbeigeholt. Es ist ein Luxusbereich in meinem Bereich. Man will das Beste vom Besten. Das heißt, so wie Bio-Obst, Bio-Gemüse schmeckt auch besser, ist auch frischer, wollen wir halt auch das Wasser vom Leckersten haben, vom Saubersten, weil es einfach grundsätzlich süffiger ist. Jeder Kunde, mit dem ich zu tun habe, egal ob es der kleinste Kunde ist, Filter ist oder auch viel mehr andere Produkte, immer also Osmose bis egal was, es schmeckt immer grundsätzlich besser. Und diese Leute sagen, ich trinke jetzt wieder mal Wasser, gerne Wasser.
Ich möchte gern ein bisschen Struktur haben in dem Gespräch. Mir geht es jetzt einmal um den ersten Themenbereich Trinkwasser zu Hause.
Genau. Ja? Und da muss man natürlich schon fairerweise sagen, dass was der Yasin gerade sagt, ist natürlich zumindest jetzt für den süddeutschen Raum für München schon relativ war. Wir wissen ja, es gab mal diesen großartigen Artikel, dass mehr oder minder in den Wasserzuleistungen der Stadt München Bachsaiblinge leben. Das sind so mit Abstand die sensibelsten Fischchen, die es gibt, was das Thema Wasserqualität angeht. Und dementsprechend ist es tatsächlich so, wir sind hier so eine kleine Insel der Glückseligen. Und wenn man jetzt vom Altbau absieht, wo vielleicht die Wasserrohre tatsächlich sehr lange nicht erneuert worden sind und wo man dann vielleicht sagt, vielleicht könnten die alten Rohre schon ein bisschen mehr beheimaten als jetzt nur die kleinen Tierchen, die da reinkacken, wie Jasmin so schön gesagt hat, sondern halt auch vielleicht mal ein bisschen das Metall anfängt, ein bisschen Inhaltsstoffe freizugeben, sind wir hier tatsächlich relativ gut drauf. Auf der anderen Seite muss man sagen, es gibt jetzt durchaus auch Bereiche, wo man sagen muss, teilweise wird Wasser schon anders, schneller wieder aufbearbeitet als in München, wo es nicht automatisch quasi aus dem Bio-Landschaftsschutzgebiet, das da seit 35 Jahren rumsteht, rauskommt. Das heißt, wir sehen ja teilweise schon in den Wasserwerten irgendwelche hormonartigen Stoffe, die da auftauchen. Wir sehen ja doch durchaus irgendwie, keine Ahnung was, man sieht es ja im Endeffekt an diesem Abwassermonitoring, wo sie irgendwie feststellen, in welcher Stadt am meisten gekokst wird, wo sie feststellen, dies oder jenes. Also Wasser hat natürlich schon eine ganze Menge Zeug drin. Das heißt, ja, grundsätzlich, ich glaube, wir können als erstes Takeaway wirklich sagen, Wasser ist grundsätzlich nicht gefährlich in Deutschland. Aber ja, je nachdem, wo man wohnt, könnte es sich trotzdem schon mal lohnen. Ist zumindest meine Auffassung, widersprich mir, Jasmin, wenn du möchtest, die entsprechenden lokalen Wasserwerke zu kontaktieren und zu sagen, jetzt schickt's mir doch bitte mal eine Auswertung, was haben wir denn hier im lokalen Trinkwasser drin?
Das Problem ist bei den Wasseranalysen, da werden halt nur so natürlich vorkommende Sachen analysiert, also viel kommt da nicht raus. Und ich gebe dir schon recht, dass Rohrleitungen gerade im Haus Einfluss haben können. Es gibt ja auch verzinkte Rohre und Plastikrohre und so, aber da ist ja die Devise, dass man schon kein Stagnationswasser zu sich nimmt. Das heißt, wenn man in der Früh jetzt an Wasserhahn geht, lässt man halt zuerst mal laufen oder duscht sich zuerst vorher, und damit man eben diese Rohrleitungseinflüsse nicht hat. Und das davor, was im Fluss, also im Durchfluss kommt, von der zentralen Rohrleitung da, die ja auch alt ist, wo auch, was auch immer welches Material ist, die erneuert werden müssen, da fließt ja auch dauernd. Also es steht ja in dem Sinne nicht, hat nicht so die Zeit zum Kontakt, zum Austausch, aber es ist so günstig, einen kleinen Wasserfilter zu haben, und schon hat man das meiste schon wieder draußen und es schmeckt leckerer. Also ich weiß nicht, warum alle immer über die Schadstoffecke kommen wollen, wo wir in einem hypothetischen Bereich sind, weil jedes Haus ist anders. Das eine Haus wurde neu gebaut, die einen wohnen in München, die anderen wohnen in China. Aber alle zusammen kann man sagen, wenn du es durch egal welchen Aktivkohlefilter durchschickst, hast du definitiv schon mal über 80% geschafft. Stagnationswasser von der Nacht, das ist natürlich nicht optimal.
Das ist genau das Erste, was wir jetzt wirklich nochmal ganz laut sagen müssen, weil das hat wahrscheinlich der eine oder andere noch nicht mal mitbekommen von unseren Hörern. Was ist Stagnationswasser und wie viel Wasser darf ich sozusagen fürs Duschen, fürs Blumengießen oder für irgendwas anderes nutzen, bevor das Wasser, das in der Früh aus der Leitung rauskommt, wieder passt? Ja, ist das ein Liter? Sind es 5 Liter? Ist das eine große Gießkanne?
Temperatur wäre so eine Sache, da würde man merken, ob es eben frischer ist oder nicht. Ein paar Sekunden vielleicht laufen lassen in dem Fall. Also so von der Temperatur, vom Geschmack merkt man es ja dann auch ein bisschen.
Ich finde, die Temperatur ist ein guter Tipp, wenn das Kaltwasser wirklich kalt ist. Dann glaube ich, ist das ein Indiz dafür, dass das Wasser ist, das von außen kommt. Das ist wahrscheinlich schon einmal ein ganz guter, Tipp als Takeaway.
So. Das erste Wassermanifest.
Genau.
Lass es laufen.
So. Ja, auch bei Filteranlagen ist es auch so, dass man grundsätzlich immer so Stagnationswasser lieber laufen lässt, weil auch temperaturtechnisch oft halt nicht so kalt wie normales, leckeres Wasser.
So. Jetzt hören uns die Leute zu und die haben zu Hause, also Biohacker haben ja oft schon ein bisschen was zu Hause. Die haben so meistens eine Aktivkohlefilteranlage zum Beispiel, oder haben so einen Brita-Filter oder haben einen Untertischfilter mit Osmose. Erklär mir ein bisschen, was sind so die unterschiedlichen philosophischen Zugänge? Gib da einen kleinen Überblick drüber, weil es ist doch ein bisschen, wenn man sich nicht intensiver damit beschäftigt, ist es doch ein bisschen kompliziert. Und wir wollen es gern vereinfachen.
Ja, das mache ich jetzt so einfach, wie es geht. Alle Filter arbeiten grundsätzlich mit Aktivkohle. Das heißt, der erste Filter in allen Filtern ist grundsätzlich Aktivkohle. Und es hat seinen Sinn, dass man das Wasser reinigt oder auch die Anlage selber, zum Beispiel beim Wasserionisierer, vor gröberen Sachen schützt, das Herzstück, die Elektrolysezelle. Und jetzt kommen manche her und die wollen halt dann eben, dass das Wasser nach der Aktivkohlefilterung nicht ausreichend sauber ist. Das sind die Umkehrosmose-Fraktionsanhänger, sage ich mal. Und die wollen dann noch lieber eine Osmoseanlage verkaufen, weil die kommen so von ab 3 Filtern bis 13 Filter an. Und dann hast du so plötzlich ein Riesenproblem daheim, wo immer wieder halt natürlich Wasser rumsteht. Und der Wechsel ist bei den älteren Modellen ein bisschen schwieriger, weil man dann ganzes Gehäuse öffnen muss. Das ist dann oft so ein bisschen verklebt, so nach einem Jahr, wenn man mal was wechselt. Oder man kriegt es gar nicht auf als jemand wie eine Frau, die dann nicht so die Kraft hat. Da braucht man Filterschüssel. Aber grundsätzlich, Aktivkohle reicht aus meiner Expertensicht nach 20 Jahren vollkommen aus, um leckeres Wasser zu bekommen und sauberes Wasser zu bekommen, befreit von den eventuell im Wasser vorhandenen Chemikalien, wo wir aber nicht wissen, was bei euch da draußen im Wasser rumschwimmt. Aber wir können es durch den Sieb eben rein und haben dann ganz sauberes, leckeres Wasser. Was danach kommt, ist dann eben Anhängersache. Die einen sagen, ich will da noch die letzten bisschen Mineralien raus, weil da könnten ja noch ein bisschen so Nickel zum Beispiel drin sein oder Cadmium, so Schwermetallsalze, die im Meerwasser auch vorkommen würden, also in der Natur auch vorkommen. Oder manche haben Angst vor Nitrat, Nitrit, obwohl sie Nitritpökelwurst essen und so. Und andere sagen dann, ich will den Kalk nicht. Meine Frau ist dabei, mich zu scheiden, weil sie sagt, überall Kalkflecken. Und der will halt dann weicheres Wasser haben, weil sie zu kalkhaltiges Wasser haben. Und das trifft wiederum fast bei 40% der Kunden zu, das, was ich so spreche, Deutschland, Österreich, Schweiz. Die wollen meistens weicheres Wasser haben und denen gebe ich auch recht. Nur da habe ich ein Problem mit den Osmoseanlagen. Deswegen waren wir schon eben immer schon gegen Osmoseanlagen. Keine Mineralien drin, also genau mineralarm wie Richtung destilliertes Wasser und es schmeckt nicht. Es schmeckt so metallisch, leer, kalt, also mir hat es noch nie geschmeckt. Und seitdem wir eben so einen Mineralfilter haben, der dieses Osmosewasser nochmal mineralisieren kann, hauptsächlich mit Magnesium, das was uns so vorenthalten wird, schmeckt super lecker und man kann auch bei Osmoseanlagen mischen. Man kann sagen, aus dem ersten Filter will ich jetzt das Osmosewasser nach dem dritten Filter miteinander vermischen. Durch so ein Mischventil, super easy, sind 2 Teilchen, die ich mitsenden muss. Also es gibt da Möglichkeiten für Leute wie mich, die Osmosewasser nicht so mögen, dass man trotzdem den Geschmack schon noch so hinbiegt, sage ich mal. Aber nach wie vor finde ich am leckersten, wenn man da nicht irgendwas rumpanscht, sage ich mal. Das ist in der Natur vorkommendes Wasser mit seinen Mineralien. Da wollen wir, wenn dann die Gifte, die vielleicht drin sind, herausfiltern und das schmeckt man dann auch dementsprechend. Mineralien ist dann für jeden selber.
Ja, dann gibt's Andreas, der Andreas will schon was sagen, der ist schon ganz ungeduldig.
Ich muss tatsächlich was sagen, ich leide ja hier tatsächlich ein bisschen auf dem Land. Bei uns ist es so, wir haben so eine Entkalkungsanlage hier in dem Haus, wo ich mich gerade aufhalte. Das heißt, da schmeckt das Wasser immer so ein bisschen salzig, weil da quasi der Kalk mithilfe von irgendwelchen Salzprozessen rausgenommen wird. Ich habe jetzt da so einen Carbonitfilter dazwischen gesetzt, aber ehrlicherweise schmeckt es immer noch wie Esel ganz hinten. Das heißt, inzwischen bin ich dazu übergegangen, in so einem 10-Liter Edelstahlcontainer das Wasser unten im Keller wieder aus der Leitung abzuzapfen fürs Trinkwasser. Und immer der Rest des Haushalts, also sprich die Waschmaschine und die ganzen Elektrogeräte und die Heizung und so, freuen sich, dass nicht alle 3 Monate irgendwie der Techniker kommt und irgendwelche Entkalkungsmaßnahmen durchführen muss. Das ist jetzt das ist Deus Ex Machina, das heißt, die Maschine steht irgendwie im Vordergrund und der Mensch leidet, beziehungsweise geht in den Keller. Ist aber, glaube ich, im ländlichen Bereich relativ weit verbreitet. Also hier in meinem Bekanntenkreis, wenn ich mir so mit Nicht-Biohackern spreche, da ist eigentlich bei vielen so, dass sie sagen, ja, trinken kannst das Wasser nimmer, ist aber super für die Maschine. Jetzt würde mich da natürlich interessieren, können wir da noch was machen, Herr Experte?
Auf jeden Fall kann man 2 Sachen machen. Bei jedem Enthärter wird das Wasser ein Teil voll enthärtet und dann dem anderen Wasser reingemischt. Und dieses Mischungsverhältnis könnt ihr einstellen am Enthärter selber. Das heißt, wenn es dir zu weich ist, du sagst, oh, das ist so butterweich und schmeckt irgendwie nicht, das kenne ich, ich mag es auch nicht. Ich mag Härte 10 würde ich da versuchen einzustellen oder Härte 8. dann hast du so ein Zwischending, wo dann das Wasser noch schmeckt, Kaffee und so weiter. Aber wenn du da sagst, nee, ich will das lieber ganz anders machen, gar nicht das haben, dann bleibt Osmose übrig. Und das, da habe ich nicht wenig Kunden, die jetzt wie bei dir sagen, ich will mein Wasser ändern, weil das kann ich nicht trinken. Weil im ganzen Hochhaus so ein Vollentherter fast schon da ist. Und das geht gar nicht. Das ist ein Problem, ja.
Wenn ich jetzt als Biohacker und die meisten, die uns zuhören, werden das ja sein, versuche mein Trinkwasser zu perfektionieren. Wo Dinge wie Geschmack oder so spielen jetzt nicht so eine Rolle. Ich will, dass das Ding funktioniert. Ich will, dass ich am besten hydriert bin. Ich will, dass es die beste Entgiftungsleistung hat. Dass das Wasser einfach als Lebens- und Nahrungsmittel für mich gut funktioniert. Was ist dann die bevorzugte Lösung? Und jetzt nicht sagen, das kommt drauf an.
Ich merke bei bestimmten Wässern, dass es sehr kurz im Magen bleibt, also gar nicht so ungefähr, sondern es geht sehr schnell weiter. Und das merke ich bei Leitungswasser oft, dass es eben bleiben kann, so rumgluggeln kann im Magen, wenn man mal getrunken hat. Das kenne ich kaum, weil ich immer halt... Und mindestens ein Aktivkohlefilter. Und wenn man dann so in Richtung, definitiv auch reingehört, Wasserstoffgas gehen will, so eine Wasserstoffflasche, weil es ist nochmal so butterweich und jeder kann dann am Abend mal prüfen, ob das wirklich aktivierend ist. Es belässt einen dann bis in die Nacht dann wach, im blöden Falle. Im guten Falle kann auch sein, dass man besser schläft, wenn man Schlafprobleme hat. Aber man merkt die Aktivierung von Wasserstoff im Körper, wenn der Wasserstoffgehalt sich nicht unter einem ppm oder zwei tümmelt, sondern schon höher ist, also 2, 3, 4, 5 ppm.
Das Wasserstoffthema kommt als nächstes. Jetzt sind wir mal nur noch
auch
einmal
von der Filterung nur Aktivkohle reicht, außer man hat so Themen, also von der gesundheitlichen her, von mir aus Entgiftungsrichtung her gesehen, einfach nur Aktivkohle, egal welcher Art. Ja. Wenn man aber dann noch sagt, ich will weniger Kalk haben oder das Wasser schmeckt mir nicht oder das Wasser kommt aus dem Fluss da in Köln oder wo auch immer, dann sollte man mit Osmose arbeiten.
Gibt es Gegenden in Deutschland und Österreich, die besonders belastet sind, wo du sagst, da ist das Wasser schlechter als anderswo?
Man kann sich den Nitratgehalt von den Stadtwerken anschauen, wie der ist. Wenn der Richtung 50 Milligramm geht, dann kann man sagen, da ist viel landwirtschaftliche Belastung. Und dann kann man sagen, okay, ich glaube, in unserem Wasser könnten sich mehr Sachen rumtümmeln. Weil wer weiß, was die Landwirtschaft da noch so reintut und was ins Grundwasser kommt. Das ist so ein Anhaltswert. Aber pauschal zu sagen, hier, ich schau mal irgendwo und ob das Wasser sauber ist oder nicht, das ist sonst sehr schwer.
Gut.
Weil die messen nur Calcium, Magnesium und so weiter, paar Pestizidgrüppchen, aber so sehr viel bringt diese typischen Analysen nicht. Da müsste man eine spezielle Analyse dann machen. Die schauen jeden Popel sich an.
Und also, so eine spezielle Analyse, die mache ich wie? Da google ich dann nach, ich weiß nicht, Speziallabor Wasser oder was, oder rufe ich dich an, was mache ich da? Wenn ich eine wirkliche super Analyse von meinem Wasser haben möchte.
Das ist so eins der schlimmsten Themen dann für mich, wenn du mich anrufst, so ein Wasseranalyse-Themen und auch noch jemand, der die 4000 Chemikalien-Analyse will oder so. Bei den Analysen ist ein Problem die Interpretation der Analysen. Da muss schon jemand wirklich Oberexperte sein und dann aus diesen vielen Werten dann was interpretieren können, weil es sind lauter so Tabellen und so weiter. Mhm. Und deswegen, ich habe so, das Einfachste ist wirklich Nitrat-Nitritwert anschauen. Dann weiß man, ist da viel landwirtschaftliche Belastung. Der ist normalerweise bei 5 Milligramm, 6 Milligramm in der Natur. Es ist nichts Böses, ja? Dass die Nitratwerte mal höher und was weiß ich. Aber Nitritpökelsalzwurst, also die rote Wurst gegessen wird, davon redet keiner, aber es geht nur um ein Indiz. Es ist ein Indikator dafür, landwirtschaftliche Gifte könnten im Wasser sich ein bisschen rumtümmeln.
Das heißt, Landwirtschaftsindiz, und dann kann man davon ausgehen, wenn viel gedüngt wird, wird wahrscheinlich auch viel gespritzt. Und wenn viel gespritzt wird, ist wahrscheinlich auch ein bisschen was da.
Ja.
Das
ja,
macht
und
Sinn.
Und wenn ich weiß, dass es vom Fluss hergenommen wird, wie vom Rhein. Der Rhein, wer weiß, was sich da rumtümmelt, auch wenn die Wasserwerke ihr Bestes geben. Ich würde das schon nochmal filtern, also definitiv.
Genau. Nee,
vor allem,
das
ist nichts
ist ja
Schlimmes.
Ja. Das ist klar, da haben wir die Babypille. Also im Rhein, da gibt es ja lustige Analysen, die veröffentlicht worden sind. Da hast du ja wirklich alles an Hormonen drin, was du dir vorstellen kannst. Da hast du auch ein bisschen Koks drin, ist vielleicht gar nicht schlecht. Aber so letzten Endes muss man fairerweise sagen, das wieder aufgearbeitete Flusswasser, was da im Norden der Republik teilweise verarbeitet wird, das wollen wir definitiv ja. nicht.
Wir reden auch über so Dinge, die wir haben ja eigene Folgen gemacht über die PFAs. Wir haben über TFA geredet, über diese Ewigkeitschemikalie. Wir reden über, wie jetzt gerade, Hormonrückstände, Pestizidrückstände und so weiter und so weiter. Es kommt ja immer mehr aus der Umwelt in das Wasser hinein. Kleiner Reminder zwischendurch. Unter allen Abonnentinnen und Abonnenten unseres Newsletters verlosen wir einmal pro Staffel ein gratis 1:1 Coaching mit Andreas. Also jetzt den Newsletter abonnieren auf biohacking-praxis.de. Du bleibst aber trotzdem entspannt, Yasin, und machst da jetzt, sagst, ja, ist halt so. Oder wird das eh rausgefiltert durch einen ganz normalen Aktivkohlefilter?
Also all diese typischen Chemikalien, die nicht Mineralsalze sind, also Ionen, Anion, Kation, die sich im Wasser so lösen und verschwinden, ja, sondern die wirklich noch in kleinsten Mengen da drin sein können, das wird von Aktivkohlefilter eher nicht durchgelassen. Niemals 100%. Es kann was durchgehen. Mhm. Wenn du zwei Filter hintereinander hast, hast du natürlich bessere Karten. Was da noch durchgegangen ist, ist doch der zweite Filter da, der sagt, hey, warte mal, ich habe noch gar nichts gefiltert, ja? Mhm. Aber auch schon der kleinste Kannenfilter bindet schon das Schlimmste weg. Also gerade diese bösen Chemikalien, wenn es böse gibt, ich sag mal Chemikalien, ja, mhm. wo irgendwelche so nicht ionenartige, sondern etwas Künstliches vom Menschen Erschaffenes im Wasser drin ist, das wird super wunderbar gebunden. Nicht gebunden, da ist ein Filtermedium, wo das Wasser nicht durchkommt wegen der Feinheit, sondern Aktivkohle ist sowas wie, so Schalen sind da drin und da sagt dann das Gift, die Chemikalie, da fühle ich mich wohl. Ich fühle mich, er wird dann adsorbiert, also er klebt da drin fest, sage ich mal. Mhm. Deswegen können es auch Aktivkohle-Granulatfilter sein. Das hat nichts mit Feinheit zu tun. Wenn jemand eine Feinheitangabe angibt bei Aktivkohlen und so, ist es eher Richtung Marketing. Egal ob Körnung, gröber, feiner, je nachdem wie langsam das Wasser da vorbeigeführt wird, wie viel Schadstoffe da drin sind, welche Temperatur da drin sind, das sind so die Faktoren eher, wie gut ein Aktivkohlefilter filtert. Aber um ganz sicher zu sein, ist natürlich eine Osmoseanlage anders. Da hat man Aktivkohle, dann Osmosemembrane, wieder Aktivkohle. Und dann nochmal Aktivkohle in Form dieser Mineralkartusche, die ja auch Aktivkohle hat. Das heißt, dann hat man drei Aktivkohlefilter und eine Membrane. Das ist natürlich sauberer, also nichts dagegen.
Mhm. Okay, das heißt, da ist dann jetzt, das ist jetzt für mich wieder neu, entschuldige, dass ich reingrätsche, aber das heißt, diese Remineralisierung, was man früher hatte, dass man da irgendwas dazuschütten musste, das erledigen die inzwischen von selber. Das ist diese letzte Kartusche, die dann quasi die Mineralien automatisch wieder zurückführt.
Als wir dann die Minerade-Kartusche, ich sag mal, entwickelt auch, weil ich kann da sagen, was ich für welchen Mineralkeramiken da drin haben will. Das war jetzt so ein Prozess, bis wir das beste Mischungsverhältnis hatten. Da, also ab dem Moment haben wir dann auch mit Osmoseanlagen angefangen. Vorher waren wir immer dagegen und immer dieses Anti-Gespräche führen müssen, weil, ja, macht keinen Sinn bei Leuten, die so viel Kalk haben, der sagt, meine Frau verlässt mich, also. Ich verstehe ihn auch. Bei manchen Kalkgehältern würde ich auch eine Osmoseanlage hintun. Aber die Mineralkartusche, die ist so magisch, dass die auch unsere Wasserionisierer besiegt.
So, jetzt mache ich mal eine kleine Zwischenzusammenfassung. Wir haben jetzt mal geredet über die Basiswasserversorgung zu Hause. Das erste ist einmal, wenn du uns zuhörst, bist du also sehr wahrscheinlich im Dachraum zu Hause. Du wirst mit dem Wasser, das aus deiner Wasserleitung kommt, nicht sterben. Du wirst wahrscheinlich auch relativ ordentlich das Wasser trinken können. Das kommt jetzt ein bisschen auf die Region an, in der du wohnst. Und wahrscheinlich auch ein bisschen auf die Jahreszeit, weil ich vermute, dass im Winter weniger gedüngt werden wird als im Sommer. So, dann haben wir, und da kannst du die wesentlichsten Dinge einmal mit einem Aktivkohlefilter schon einmal rauskriegen. Und da bist du schon einmal ziemlich auf der sicheren Seite. Jetzt kommen wir zum zweiten ganz großen Thema. Und ich glaube, das ist ein besonderes Herzensthema für euch beide. Das ist dann Wasserstoffwasser. Das hat ganz verschiedene Namen. Das hat irgendwie den Namen ionisiertes Wasser und weiß Gott was noch. Und hat aber eines gemein, nämlich da ist mehr Wasserstoff drinnen als in einem normalen Wasser. Oder? Fragezeichen.
Im normalen Wasser ist gar kein Wasserstoff drin. weil Wasser besteht aus H2O.
Ja.
Das ist aber nicht Wasserstoff, sondern Wasserstoff wurde verbrannt, also oxidiert, und dadurch entsteht dann H2O, was was ganz anderes ist. Es gibt ja auch H2O2, was wiederum was ganz anderes ist. Das ist dann die andere Ecke, wo dann eher oxidiert wird.
Mhm.
Und Wasserstoff, wenn man es anzündet, weiß man, dass es eben sehr energiereich ist. Und es ist ein sehr winziges, kleines Gas, das kleinste überhaupt. Und deswegen heißt es Wasserionisierung, weil wir Wasser in seine Ionen, Wasserstoff und Sauerstoffion, aufteilen. Durch einen Wasserionisierer, das hat sich halt jetzt so ergeben, sind diese Durchflussgeräte, wo zwei Filter drin sind oder ein Filter drin ist. Da wird das Wasser zuerst mal vorgefiltert, wie bei allen anderen Filteranlagen auch. Und dann kann man einstellen, wie sehr die Elektroden Plus und Minus Strom bekommen. Und dadurch, und dazwischen ist eine Membrane, dann schlüpfen die einen Ionen auf die eine Seite, wo die Elektroden Plus Elektrode ist, und die anderen darüber. Und so hat man Ionen getrennt und Wasserstoff und Sauerstoff hergestellt, also ionisiert. Und dann gibt's noch diese Topfgeräte, die machen dann nur Wasserstoff ohne Mineralientrennung. Das sind dann diese Flaschen. Das ist dann die PEM-Zellentechnik. Die benötigt nicht ein Abwasser, sondern die benötigt nur Abgas, also die produziert nur Abgas. Sie braucht nur Feuchtigkeit. Und so hat man, Ziel ist Wasserstoff wie bei CO2-Wasser oder bei Bier, CO2-Gehalt, ein Gas ist im Wasser. Bei uns ist es aber Wasserstoffgas. Und das bringt man am besten rein, wenn man mit Druck arbeitet. Und da ist das Problem der Wasserionisierer, die arbeiten drucklos. Das heißt, man hat maximal so um die 1 ppm, 1,5 ppm Wasserstoffgehalt. Und diese Flaschen, die arbeiten mit Druck. Das ist dann wie eine Sodastream-Gasgenerator da. Nur, dass wir das Gas on the go durch Elektrolyse produzieren und keine Gasflasche kaufen müssen. Und so haben wir dann Gas reingedrückt bei circa 5 bar Druck. Sodastream arbeitet bei 6, 7 bar Druck rum.
Andreas, du verwendest ja Wasserstoffwasser in rauen Mengen. Erzähl ein bisschen von deinem Wasserstoffleben.
Ja, du, letzten Endes fangen wir andersrum an. Kleinstes Molekül im Periodensystem hat der Yasin gerade schon gesagt. Damit eigentlich auch das stärkste Antioxidanz, was wir so kennen, sollte man sagen. Das heißt, bei mir ist es tatsächlich so, ich versuche das Thema oxidativen Stress zumindest in den Bereichen, wo ich ihn nicht brauche, also außerhalb vom Training einigermaßen niedrig zu halten. Das heißt, ich mache halt einfach, meine Morgenroutine ist halt nicht 1,5 Liter Wasser trinken, sondern 1,5 Liter Wasser mit molekularem Wasserstoff trinken. Das heißt, ich habe dank Yasin Geräte der Generationen 1 bis 4, die stehen alle nebeneinander, die funktionieren auch alle noch, die einen schauen ein bisschen komisch aus, die anderen sind viel schicker, die einen sind aus weißem Plastik und inzwischen ist es ein tolles Metall und die machen alle immer noch das, was sie tun sollen, nämlich sie produzieren molekularen Wasserstoff und da habe ich halt morgens ein Glas nüchtern, dann ein Glas mit ein paar Elektrolyten, dann ein Glas zu den Supplements und wenn es ganz wild ist, gibt es dann noch ein Glas mit Methylenblau habe ich quasi meine Morgenhydration plus molekularen Wasserstoff durchgeführt und wir haben ja inzwischen relativ gute Studien, die auch zeigen, dass es tatsächlich auch für Sportler eine extrem gute Idee wäre, sogar während dem Training noch mit molekularem Wasserstoff zu arbeiten. Also dementsprechend, da bin ich sehr tief drin. Yasin hat es vorher irgendwie gesagt, lustigerweise am Nachmittag höre ich auf damit. Ich weiß nicht genau warum, aber bei mir ist es so, ich bin ja immer noch so ein bisschen eine Schlafdiva und tendenziell scheint es bei mir am Abend irgendwie eher eine aktivierende Wirkung zu haben. Das heißt, so ab 16 Uhr kommt das Wasser dann nicht mehr aus dem Bereiter, sondern nur noch aus der entsprechenden Leitung. Ich bin ja bekennender langweiliger Wasserleitungstrinker, das heißt, ich brauche nichts Sprudelndes oder sonst was. Ich freue mich über einen guten Geschmack, deswegen halt ein Carbonitfilter oder was Ähnliches fix dazwischen. Aber sonst bin ich da sehr genügsam. Ansonsten ist es halt so, molekularer Wasserstoff. Ich mag ja die Sprudeltabletten auch immer noch unheimlich gern, mit denen wir früher angefangen haben, gerade im Flugzeug oder auf Reisen oder wenn man unterwegs ist, weil diese Kombination aus dem Magnesium und dem Wasserstoff, das ist erstens eine extrem spannende Geschichte, wenn man irgendwie, was jetzt in meinem Leben keine große Rolle mehr spielt, doch zu tief ins Glas geschaut hat, scheint es eigentlich ein super duper Hangover Helfer zu sein. Das kennen wir ja von den Biohacking-Konferenzen oder kannten wir, als es Dry Farms Wein noch gab. Die haben dann diese Weinverköstungen gemacht und am nächsten Tag stand die ganze Biohacking-Community mit roten Augen an den Ständen von den Leuten mit dem molekularen Wasserstoff und haben sozusagen die Gesundheit wiederhergestellt. Funktioniert auch toll bei massivem oxidativen Stress im Flugzeug beispielsweise oder beim Autofahren. Also ich mag die Hydronate-Tabletten schon immer noch unheimlich gern, auch wenn natürlich die Handgeräte nachhaltiger sind. Aber das ist bei mir grundsätzlich für meine Sportler empfehle ich es auch grundsätzlich. Und wir haben auch irgendwann festgestellt, also dank Yasin habe ich ja immer wieder mal auch so ein Inhalationsgerät für molekularen Wasserstoff, das ich dann ausprobieren kann. Die nutze ich ehrlicherweise fast gar nicht. Aber das Wasser finde ich nach wie vor ganz, ganz, ganz großartig.
Jetzt, also die Hydronate ist schon wichtig, weil, also nicht wichtig, es ist deswegen so gut, weil es doppelt eine Wirkung hat. Einmal mit Magnesium, weil das ist ja, dann hast du Magnesium im Wasser,
ja,
und die höchsten Wasserstoffwerte, muss man schon sagen, diese Brausetabletten. Aber vorsichtig, wir haben jetzt welche bei Kurz- und Kleinanzeigen oder halt aus eBay war das, genau, Dr. Mercola. Das ist aus China. Also irgendjemand aus China tut jetzt leider Dr. Mercolas H2-Tabletten, die höchstwahrscheinlich vom selben Hersteller sind, wo ich meine Tabletten machen lasse, kein Wasserstoff. Wir haben schon getestet.
Naja.
Das heißt, wie gut ist es, dass es jetzt schon Nachmacher gibt?
es ist wild. Also man muss jetzt fairerweise sagen, ich glaube, als ich mich damit noch wirklich stark mit dem Sourcing beschäftigt habe, es gab den einen Hersteller, der hat, glaube ich, für Quicksilver Scientific gearbeitet, für euch gearbeitet und damals, glaube ich, sogar auch noch für Drusy, für die Scammer gearbeitet. Ich glaube, das ist so die gute Fabrik. Und alles andere, was es gab, waren entweder konzeptionell schon schwierige Sachen. Da gab es irgendjemanden, der mit der Firma Eagle Cure, diesem Braungasgenerator, verbandelt war. Die hatten dann Tabletten gemacht, wo sich der Wasserstoff im Magen gebildet hat. Das war natürlich eine total clevere Idee, weil wir wissen, der Helicobacter pylori liebt ja den Wasserstoff. Das heißt, das war im Endeffekt, das waren die Tabletten, die hast du geschluckt, damit du auch endlich mal eine ordentliche Dysbiose bekommst. Also das wollen wir nicht. Wir wollen den Wasserstoff da oben haben und wenn er unten ankommt, sollte er bitte schon reserviert sein.
Wie nehmen wir den dann auf? Über die Schleimhäute oder atmen wir den
schon ein? Über den Dünndarm, aber er bleibt ja nicht viel im Magen. Wenn du so Wasser getrunken hast, da ist ja nicht so, dass er jetzt Magensäure wartet und sagt, jetzt werde ich mal verdünnt durchs Wasser. Nee, das, wenn du riechst oder schmeckst oder denkst an Essen, dann entsteht Magensäure passend zu dem Gerochenen. Und auch wenn du jetzt nur so Wasser trinkst, deswegen trinke ich immer bei leeren Magen, dann ist es recht schnell weitergegangen. Und im Dünndarm, da wo nie Wasserstoff ist, wenn wir jetzt weitergehen würden im Dickdarm, da wird schon wieder Wasserstoff produziert. Jetzt nicht in Riesenmengen, aber da sind Bakterien, die produzieren Wasserstoff, weil Wasserstoff ist ja die Energieeinheit oder die Lebenseinheit in jeder Biologie. Also überall gibt es immer Protonabgabe, Protonaufnahme. Also Wasserstoff ist schon sowas wie eine Währung überall. Und deswegen schadet es nicht, das an Orten hinzubringen, wie den Dünndarm in dem Fall. Also gerade bei Magen-Darm-Beschwerden haben wir schon gute Erfahrungen bekommen.
Das nehme ich aber auf, indem ich es trinke. Oder nehme ich es dann auf, indem ich, einatme oder dran denke.
Wie Wasser.
Okay. Einfach trinken. Nein, wir reden jetzt nicht über Ozoninsufflation und fangen jetzt nicht mit.
Wenn ich mit solchen Leuten zusammen bin wie bei euch, dann muss ich an solche Sachen auch noch denken, natürlich.
Nein, in dem Fall, sei dir sicher, ich wollte dir jetzt keine Kanüle verkaufen. Nein.
Und das Inhalieren ist dann ein anderer Bereich. An meinem Bett habe ich das. Wenn ich dann ins Bett gehe, mache ich es an und tue es dran, eine Stunde laufen lassen. Oder in der Nacht stehe ich halt um 6 Uhr oft auf zum Pinkeln. Also im Halbschlaf mache ich es dann an, hab's an der Nase und schlaf sofort wieder weiter. Und da wäre schon Ziel, mehrere Stunden es zu nutzen und in der Nacht am besten, weil da geht's am einfachsten. Da ist automatisch wiederum.
Das heißt, im Schlafzimmer einen Wasserstoffgenerator zum Einatmen installieren und dann einfach sich in der Nacht bewasserstoffisieren lassen und das dann inhalieren.
Super einfach. Super einfach und auch wieder automatisch. Ich mag dieses Automatische und nicht irgendwo extra irgendwas machen, weil da bin ich zu faul für alles. Also
Andreas, wieso machst du das nicht? Wieso schläfst du nicht mit Wasserstoff?
Weil er es nicht wusste. Andreas, das ist deswegen, warum ich es dir sage. Tu mal im Schlafzimmer.
Muss ich mal ausprobieren. Ich muss natürlich auch sagen, ich habe im Laufe der Jahre viele Gerätschaften im Schlafzimmer gehabt, die echt seltsame Geräusche gemacht haben. Ich muss das mal testen, wie laut oder leise das ist. Aber definitiv werde ich ausprobieren. Danke für den Hinweis. War mir nicht bewusst. Ich hatte mal eine Zeit lang den Nanovi im Schlafzimmer laufen gehabt, aber selbst dieses Geräusch war dann irgendwann ein bisschen früh. Aber werden wir ausprobieren. Ich werde berichten. Danke für die Idee.
Der wird halt blubbern. Du kannst ihn aber außerhalb des Schlafzimmers verbannen und mit einem Schlauch dann ins Schlafzimmer gehen. Oder ich gebe dir dann nach der Show klar, wie du den nochmal ein bisschen leiser machst.
Ja, genau.
Sag ich dir dann noch.
Mach mal.
Super. So, wir lieben Wasserstoff. In Ordnung. So, jetzt gibt es die Möglichkeiten, Wasserstoffwasser zu produzieren. Wenn ich jetzt google, Wasserstoffwasser produzieren, kriege ich ungefähr 2544 Angebote. Die gehen von, ich weiß nicht, 20 Euro Geräten auf Amazon bis zu, was weiß ich, ein paar 1000 Euro Geräte anderswo. Was ist da der Unterschied? Wieso gibt es denn einen, der ein Gerät verkauft um 20 Euro und einen, der ein Gerät verkauft um ein paar 1000 Euro? Sind das komplett andere Zugänge? Ist das eine ein Scam und das andere funktioniert? Oder was? Erklär uns das, Yasin.
Also sind diese Flaschen, die so günstig anfangen, und du weißt ja, eBay und so, da tun oft Hersteller ihr Glück versuchen aus China. Das heißt, du kriegst halt dann chinesischen Schrott, der am Ende explodiert oder was, hier zugesandt für ganz günstig. Und die versuchen halt ihr Glück. Früher war es so, dass selten mit Membrane gearbeitet worden ist, weil das ist das Teuerste an so einer Elektrolyse, diese PEM-Membrane und auch die Elektroden. Aber die PEM-Membrane, wenn ich hier so nur so eine Membrane kaufen wollen würde, kostet schon 150 Euro nur die Membrane. Also ist okay. Was Teures. Und deswegen arbeiten die ohne Membrane. Das heißt, dann schmeckt das Wasser leicht chlorig. Wenn man eine Prise Salz reintut, dann wird man auch Chlor riechen und schmecken, weil man dann eine Desinfektionslösung analytneutral hergestellt hat. Mit ein bisschen Wasserstoff, aber auch Sauerstoff und eben das Saure drin. Und die bauen nicht Druck auf, die ganz günstigen. Und wenn man etwas nur durchblubbert, das ist wie wenn ich CO2-Schlauch in meinen Sodastream-Wasser reinhalte und blubbere, dann schmeckt es vielleicht höchstens säuerlich, das Wasser, im Fall von Mineralwasser. Bei uns also ist es selbe auch. Wenn du nur blubberst, hast du nur reingeblubbert und nicht so viel Wert drin. Wenn du reindrückst unter Druck, dann hast du es auch drin und kannst es sogar schütteln und es wird milchig danach mehrfach, wie bei einer Sprudelflasche oder Bier. Und dann gibt's noch diese größeren Geräte, und dann verwechselt man auf online halt diese Inhalatoren auch. Die werden dann teurer, weil da sind dann größere Membranflächen drin verbaut. Also eigentlich für die Biohacking-Branche ist eigentlich so ein Inhalator das wichtigste Produkt. Weil beim Inhalator kann man diese ganzen Smoothies und alle anderen so Getränke, die man zu sich nimmt, die nicht Wasser sind, also alles außerhalb vom Wasser, kann man begasen mit so einem Stab. Da kommt dann so Gas raus und dann schmeckt es richtig cremig. Also bis hin zum Kaffee kann man das machen. Und so hat man dann automatisch
dann stecke ich einen Schlauch in ein anderes Getränk hinein.
Genau.
Und da
ein Diffusionsstab wird das genannt. Das macht so ganz feines Gas. Mhm. Und dann hast du nicht nur jetzt Wasserstoffgas versucht da drin zu lösen. Das trinkst ja sowieso mit dem Wasserstoffwasser. Sondern du hast das Obst-Gemüse-Säftchen verjüngt. Weil wenn du jetzt so einen Mixer hast, was macht der? Der tut Sauerstoff oxidieren. Das heißt, stell dir vor, du mixst so eine Banane. Dann wird der Bananenmix danach braun. Außer ich habe Milch reingetan. Warum wird er braun? Weil ich diesen Oxidationsprozess beschleunigt habe, indem ich mit fein gemixt habe und Sauerstoff reingemischt habe. Also habe ich die ganze Banane einmal geschnitten, verstanden, ja? Mhm. Und so kommen wir jetzt mit dem Antioxidationsmittel. Und da würde dann, wenn wir jetzt puren Wasserstoff da drin hätten und mixen würden, anstelle Sauerstoff. Das Konzept wollte ich mal umsetzen, aber ich wollte dann schon mit Druck machen, aber das wird dann blöd. Aber das ist das Idealste, sage ich mal. Entweder ein Vakuummixer oder sogar Wasserstoff reintun. In unserem Fall, ja, jetzt hast du schon das Ganze oxidiert. Da versuchen wir jetzt nochmal wieder durch Sauerstoff Antioxidanz reinzubringen. Und das ist dann die Übertragung von Wasserstoff in Obst und Gemüse, was man mit dieser Möglichkeit machen kann. Oder man kann Obst und Gemüse einfach, bevor man sie mixt, einweichen in Wasserstoffwasser und dann kann man auch übertragen. Und da gibt es auch so Versuche von Karl-Heinz Asenbaum von vor 10 Jahren, wie er eben Wasserstoff in Obst und Gemüse übertragen hat. und bewiesen hat, dass es antioxidativer wurde. Und somit ist es sogar antioxidativer geworden wie ganz frisches Obst. Also wir können, und das ist, finde ich, das Größte an diesem Inhalator-Ding in Sachen mit Ernährung noch, dieser Bonus, dass man alles frischer machen kann, wie frisch gepflückt.
Okay.
So, durch.
Verstanden. Was sind das für Geräte? Wie groß sind die? Weil die meisten Leute haben ja in der Küche auch nur ein begrenztes Platzangebot. Und wie groß sind da die finanziellen Belastungen, die ich da unternehmen muss, um mich da wirklich einmal ein bisschen mit einer so Basisausstattung einmal glücklich zu machen?
Der kleine, den wir haben, der macht 225 Milliliter Gesamtgas, also 150 Milliliter Wasserstoff pro Minute. Der kostet 1270 Euro rum. Und der große, den wir typischerweise verkaufen, keiner will den kleinen haben, weil auch der kleine beim Inhalieren nicht so stark wirkt. 300 Milliliter pro Minute sollten es sein. Der große mit 667 Milliliter pro Minute, der Cavallo 1000, der insgesamt 1000 Milliliter Gesamtgas macht, der kostet dann 2170 Euro. Aber
und den kann ich dann aber auch ins Badezimmer, ins Schlafzimmer hinein blasen lassen und ich habe dann beim Schlafen die antioxidative Erfrischungswirkung.
Nee, du musst an die Nase mit einer, wie als würdest du Sauerstoff inhalieren, mit der Nasenbrille musst du es an der Nase haben und nicht so in den Raum, weil im Raum, das vermischt sich mit der Raumluft, da hast nichts davon.
Okay. Also so groß ist das Pferd dann auch wieder nicht. Also
das heißt, wir reden hier ich schlafe in weiterer Zukunft Mouth getaped und nasenbebrillt.
Es ist großartig. Irgendwann kommt dann jemand vorbei und macht dir an deinen Zähnen ein Schnürchen und dann lässt er dich steigen. Das ist dann das Ergebnis.
Wenn du sowas schon an dem Maus, an dem Mund hast, dann kann man da natürlich wieder schummeln und das automatisch mit reintun durch ein Teestück. Das heißt, manche Leute haben ja so Atemthemen in der Nacht dran und so. Mhm. Oder manche machen IHHT, da könnte man es mit reinschmuggeln. Manche haben ein Sauerstoffgerät, könnte man es mit reinschmuggeln. Im Endeffekt ist so ein Inhalator sowas wie ein IHHT-Gerät, aber nicht für 25.000 Euro, sondern Richtung, also wenn wir wirklich wie IHT arbeiten wollten, dann bräuchten wir das 5.000-Euro-Gerät, der macht 3 Liter Gas pro Minute, aber auch schon der kleine macht, dadurch, dass du entscheiden kannst, ob du nur Wasserstoff inhalierst, somit weniger Sauerstoff einatmest oder mit Wasserstoff und Sauerstoff inhalierst, somit mehr Sauerstoff inhalierst, somit kannst du ein bisschen hin und her pendeln und eigentlich auch da rumgespielt haben. Und das ist der Bereich, wo ich rein will. IHHT, Ersatzgerät, 5-mal günstiger, für jeden leistbar und viele weitere Möglichkeiten, bis hin, dass du damit kochen könntest, wenn es mal kein Gas gäbe. Weil per Strom, Wasserstoffgas, 3 Liter, ist ein kleiner Kocher.
Wenn ich jetzt so ein Wasserstoffding für zu Hause einmal ausprobieren möchte, ja, so und ich komme jetzt in die Versuchung, mir irgendwas auf Amazon zu kaufen oder auf einem anderen Verkaufsportal.
Dann ist das super, weil dann probierst du es 2 Wochen aus. Danach ist die Membran bei dem Wasser, was wir haben, so verkalkt, dass es nichts mehr bringt. Aber für 2 Wochen konntest du es für ein kleines Geld testen. Und wenn das Ergebnis gefallen hat, kaufst du danach ein gescheites Gerät, wo die Membran halt auch mit unserem Wasser klarkommt, wäre jetzt meine Antwort.
Also jetzt bei den Flaschengeräten ist so, wenn man beim Öffnen merkt, der war gut unter Druck. Ja. Und wenn man kein chlorhaltiges Wasser riecht oder schmeckt, oder man kann ja mal reinschauen, ob da eben noch was ist, ob da eine Membran ist oder nicht. Oder man tut eine Prise Salz rein und lässt laufen. Und wenn es dann nach Chlor riecht, dann weißt du, das ist eine membranlose Technik. Die ist für die Katz. Weil wenn du Sauerstoff und Wasserstoff im selben Wasser hast, Sauerstoff ist ein großes Gas, da ist nicht mehr so viel Platz für Wasserstoff. Die Werte sind unter aller Sau. Also wir reden da von 0,5 ppm. Und schmecken tut's auch nicht, weil wir eben den sauren Element auch haben mit diesem Hypochlorid-Element. Das hat so einen Beigeschmack. Bei mir ist halt so, wichtig ist in dem Bereich, gerade in den Wasserstoffflaschen, wo wir wirklich 5000 Stück pro Jahr verkaufen von unserem Hauptmodell, Service. Also die können, egal wie gut sie sind, auch ab Werk schon bei dir ankommend ein Problem haben. Und wir haben jetzt die Turbo 2.0-Version schon gut gekämpft, auch die 1.0. Aber jetzt mit der 3.0 sind wir richtig über den Berg. Also endlich befreiend, dass etwas selten ein Problem hat. Aber Defektthemen sind bei allen Wasseraufbereitern, gerade wenn sie elektrisch sind, möglich. Und da will man jemanden haben, der das dann löst. Bei den größeren Aufbereitern tun wir reparieren. Wir haben alle Ersatzteile da, das ist wichtig. Und Amazon-Thema, da hast du nur ein Jahr Garantie. Also wir reden hier von 7 Jahre Garantie, die ich auf mein Wasserstoffgerät gebe. Und den soll mal jeder testen. Nicht kaufen für 2.000 Euro, sondern 100 Euro Leihgebühr leihen. Wenn ich weiß, die kommen jetzt von dieser Show, können die das anstelle 2 Wochen auch 4 Wochen testen. Da ist auch diese Flasche dabei, da ist so ein kleiner Filter dabei, da ist alles dabei, was man braucht. Und da kann man sich immer noch überlegen, bleibt die Flasche zum Sonderpreis? Da wollte ich euch zuliebe auch einen 100 Euro Rabattcode jetzt an die Show-Zuhörer geben für die Flasche.
Okay.
Damit dann die das für 297 dann sich leisten. Ich weiß, es ist ein bisschen teurer, aber das ist wirklich Hochdrucktechnik. Und Hochdrucktechnik, 5 Bar, 8 Mal am Tag, 365 Tage, mal wie viele Jahre. Andreas, wie lange sind deine schon funktionierend?
Weißt, ja, also wie gesagt, die halten ewig.
Also nee, das sind diese Flaschen.
Du hast die, Glück auch.
Die man zuschaut. So, ja, das sind diese Flaschen mit diesen Glaszylinder, wo dann so das Gas drinnen aufsteigt und die dann so ein Licht unten haben.
Ja, wo du dann 8 Mal am Tag LKW-Reifendruck aufbaust.
Okay,
genau. Und dann wieder öffnest. Aufbauen und öffnen.
Wie gesagt, ja? Bei mir ploppt es nach wie vor, wenn ich den Deckel aufschraube. Das funktioniert alles. Man darf sie ab und zu mal ein bisschen entkalken, aber sonst ist das alles
super.
Ja. Super und wunderbar.
Also deinen Weißen können wir schon das Gehäuse tauschen, aber das Gehäuse ist wurscht, sag ich mal. Auch wenn du mal in der Nähe bist. Aber der Neue, ich schicke dir mal dann zu, ja. Der Neue ist wirklich nochmal ein Schmuckstück geworden und funktioniert nochmal ein bisschen stärker. Wir haben schon Werte mit 10 ppm und 11.
So, warte, diese PPM-Geschichte müssen wir klären. Warte, Jasin. Genau. Diese PPM-Geschichte müssen wir klären.
In 1 Million Wassermoleküle ist dann 1 ppm, heißt dann 1 parts per million, also ist 1 H2-Gasmolekül drin.
Mhm.
Wenn du 10 hast, sind dann nur 10 Stück drin, also 10 zu 1 Million.
Wie viele sind gut und wie messe ich das? Wie finde ich das raus?
Also 3 sollten es sein, sage ich mal, 5 ist besser, 10 ist natürlich noch besser, aber 10, das machen diese Tabletten dann auch, so 10 ppm. Um 10 ppm mit dem neuen Booster von unserem zu haben, da musst du jedes Mal dann halt 10 Minuten laufen lassen und nicht 5. Und damit alterst du das Gerät auch natürlich frühzeitiger. Also ist auch so eine Messthematik, wasserabhängig. Da hat nämlich Grüne Perlen da wirklich Video gemacht mit 10 ppm oder 11, was ich nicht gern sehe, wenn so ein super hoher Wert kommt. Und da ist ein Video, dann wollen Kunden das nachmachen, mit den Tropfen da 2 ppm, 10 ppm ermitteln. Ist oft nicht einfach.
Wie ermittelt man das?
Vorsichtig rühren. Wie bitte?
Wie ermittelt man dieses PPM?
Mit diesen blauen Tropfen, das ist Titration. Das heißt, dann hast du einen kleinen Messbecher, 6 Milliliter Wasser füllst du rein, tröpfelst ein Tröpfchen rein oder 10. Wenn diese 10 Tropfen nicht blau sind, dann wieder durchsichtig werden, dann heißt es, okay, 10 Tropfen sind es. Also mindestens, das ist dann 1 PPM. Wenn dann nochmal 10 Tropfen reintust, und die lösen sich wieder auf, bleibt das Wasser bleibt nicht blau, dann hast du 2 ppm.
Und das so mache ich dann 10 Mal.
Und so kannst du dich hocharbeiten, bis du dann weißt, jetzt löst sich die blaue Farbe nicht mehr auf.
Okay.
Das ist dann der Titrationspunkt. Wenn du dann, sage ich mal, 50 Tropfen reingebracht hast, dann hast du auch 5,0 ppm Wasserstoff drin. Also 5 Wasserstoffmoleküle in 1 Million Wassermolekülen versteckt. Also
cool.
Super wenig.
Und das kriege ich auch zusammen mit deinem kleinen Gerät, mit diesem...
Der macht 5. Ja. Die typischen auf dem Markt Geräte, die tümmeln sich unter 1 typischerweise.
Ja.
Gerade im Durchflussbereich ist sehr schwer, drüber zu kommen.
Okay. Und wie viel von dem Wasser soll ich dann am Tag trinken?
Alles Wasser, was du trinkst und wo der Booster gerade in der Nähe ist. Wenn du unterwegs bist und trinkst mal was anderes, trinkst halt mal was anderes. Aber in der Früh trinkt man halt, finde ich, Wasser. Und warum so? Es gibt keinen Grund, nicht diese schlaue Trinkflasche zu nutzen, wo man noch auf den Knopf drücken muss. Nach dem Trinken füllst du schon wieder voll, machst wieder Knopf an und nach 5 Minuten ist schon wieder fertig für den nächsten. Man kann auch eine 1-Liter-Flasche, 2-Liter-Flaschen auch draufschrauben, Plastikflaschen aber, um den Druck zu erspüren. Ist ein bisschen aufwendiger, aber das habe ich in meinem letzten halbstündigen Video, ist auch mein bestes Video, was ich je gemacht habe, alles schön gezeigt und erklärt. Aber typischerweise mit seinem eigenen Glas, die ideale Trinkportion, 270 Milliliter. Also trinkst nicht in einem Schluck mehr wie 270.
Wie lange hält sich das dann? Wie lange bleibt der Wasserstoff in dem Wasser drinnen? Muss ich das dann sofort trinken oder kann ich das dann einfach in ein Glas auf meinen Schreibtisch stellen?
Du kannst im Glas auf den Schreibtisch trinken. Die 72 hast du eigentlich gleich sofort weggetrunken, weil du ja gerade durch hast. Sonst hättest du ja nicht das trinken wollen. Aber wenn da jetzt ein halbes Glas noch rumliegt, kriegt es halt so ein bisschen Bläschen. Du siehst dann am Glas. Aber das ist wie Bier. Bier ist nach 2 Minuten auch nicht gleich Lack oder nach 10 Minuten. Das hält schon eine halbe Stunde später, wenn du es trinkst, ist halt ein bisschen schon das Gas weg. Aber ist immer noch antioxidatives Wasser. Auch am übernächsten Tag ist es immer noch besser wie jedes andere Wasser, was du bekommst, weil alle anderen Wässer sind nicht antioxidativ. Okay. Dieses Wasser ist antirostend. Mhm. Da werde ich nochmal endlich diesen Versuch mit diesem Stahlwolle machen. Da werde ich dann zeigen, eben, dass Stahlwolle nicht in diesem Wasser rostet, wenn du immer wieder den Booster anmachst.
Mhm.
Was?
Andreas, noch Fragen zum Thema Wasserstoff, Wasserstoffwasser oder nicht?
Tatsächlich, ich glaube, es ist an der Stelle mehr oder minder alles gesagt. Wir haben den Wirkmechanismus, wir haben jetzt die neuesten Anwendungsmöglichkeiten. Ich glaube, da sind wir relativ gut. Also ich muss jetzt tatsächlich sagen...
Wir werden dich jetzt bald mit deinem Nasenfahrrad im Bett liegen sehen.
mal wieder. Also ich habe ja schon die verschiedensten Sachen inhaliert. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Oder ich nehme es zumindest in den nächsten Podcast mit und dann kann man mich hier quasi vor der Kamera mal wieder mit Nasenfahrrad besehen.
Yasin, jetzt möchte ich aber eins wissen, und zwar derjenige, der sich jetzt seit Jahrzehnten mit dem Thema Wasser beschäftigt, wie wenige andere, was trinkt denn der selber?
Ich selber?
Ja.
Ich habe da auch meinen Prozess gehabt, aber eigentlich eben seit fast 20 Jahren ionisiertes Wasser grundsätzlich, und seitdem wir unser H2-Rocket-System haben, das ist dann so ein mechanischer Mitbewerber zu den elektrischen Ionisierern. Der macht nämlich auch im Wasser, im Durchfluss Wasserstoffwasser. Nur er arbeitet mit Leitungsdruck und dadurch hat man dann höhere Wasserstoffwerte. Deswegen trinke ich aus dem Wasserstoff Rocket 2.0. Ja, ist egal. Was ich noch gern tue zurzeit, schon seit einer Zeit, dass ich einen Schluck Meerwasser noch reinschütte. Meerwasser, was ich mir online kaufe. Ja.
Meerwasser?
Ich versuche halt das Wasser, nicht eben wie diese Osmose-Anhänger teilweise, die dann sagen, das Wasser muss super sauber sein, wie so ein leerer Laster, sondern das Wasser sollte so sein, wie das Blut ist, meine Einstellung. Oder das ist die biologische Einstellung, die biologische Einstellung. Und das kann man machen. Manche denken sich so, oh nee, Bluthochdruck oder was auch immer. Aber im Meerwasser haben wir alle Mineralien drin. Und im selben Verhältnis wie in unserem Blut. Und nicht nur in unserem Blut, sondern in allen Blütern aller Tiere. Das heißt, in Fischen im Meer, in Walen im Meer, die haben auch circa 1%ig Natrium, also Salzgehalt, also isotonisch wie wir, obwohl sie in 3,5% Meerwasser schwimmen. Ja, also es ist sehr, sehr schräg. Und was mich besonders da beeindruckt ist, dass alle diese 77 Mineralien da drin, also Natriumchlorid, Magnesium, Kalium, die sind in einem bestimmten Verhältnis. Das meiste ist Natriumchlorid, Salz. Und dieses Verhältnis ist auch in allen Blütern drin. Da sind all diese Mineralien vom Meer, sind in unserem Blut auch zu finden und im selben Verhältnis. Und deswegen ist für mich das die logische Herausforderung, dass ich eben versuche, das Wasser mit diesen Mineralien anzumineralisieren.
Ja,
wenn ich schon trinke.
Ist jetzt tatsächlich was, das ist mir schon früher mal begegnet, das war dieses Kintonwasser. Im Endeffekt, da gab es quasi das gereinigte Meerwasser in der Trinkampulle aus Glas, was letzten Endes wahrscheinlich auch was den Elektrolytgehalt und den Mineralstoffgehalt ähnlich war. Ich habe das, bevor man irgendwie angefangen hat mit diesen ganzen, ja, Salzlösungen, Elektrolytlösungen, die wir heutzutage uns in der Früh reinhauen, hatte ich immer so eine Ampulle Kinton, die ich dann mir quasi gegönnt habe. Aber wie gesagt, das Zeug ist fürchterlich teuer, dann kriegst du es geschickt, dann zerbricht wieder die Hälfte der Ampullen, dann hast du wieder das ganze Zeug. Das heißt, ich verstehe deinen Ansatz mit dem Meerwasser. Jetzt habe ich so einen gewissen Grundrespekt, weil bei Kindern war natürlich der Vorteil, sie haben das Ganze schon noch einigermaßen durchfiltriert und quasi in Reinsubstanzen abgefüllt. Bei Meerwasser ist ja jetzt doch ein bisschen was mit drin, aber das ist dann quasi jeden Tag. Ist auch filtriert, okay.
Kalt das filtriert heißt, mit Hohlfasermembran. Man kann Meerwasser in Kanistern kaufen. Der Kinton, also die Marke Ocean Plasma, die sind echt gemein und ich meine, die sind nicht, also die machen daraus so ein Geld schon seit Jahren, für jeden unleistbar, sag ich mal. Die verkaufen in diesen Ampullen nicht pures Meerwasser. Das ist schon isotonisch gemacht. Das heißt, das ist 1:4 verdünnt. Das ist das teuerste Liter, was du dir für etwas, was vor unserer Nase überall fast kostenfrei ist. Das, mehr wie Meerwasser gibt's nichts auf der Erde. Okay, Luft vielleicht, aber Meerwasser ist wirklich. Und das wird so teuer verkauft. Und ich wollte jetzt auch in diese in diese Branche reingehen. Ich wollte Meerwasser konzentriert anbieten. Bevor das Meersalz produziert wird, gibt's so ein Becken. Da ist das Wasser so 22%ig konzentriert, also wie Sole, was maximal geht. Und das wollte ich dann in Kanistern abgefüllt, Lebensmittel rein, weil da musst du dann schon Analysen machen lassen, regelmäßig, wie als würdest du Wasser verkaufen. Und sowas wollte ich anbieten. Und auch die Ursole, die Muttersole heißt es, bei der Salzproduktion entsteht dann dieses Flüssigkeit drunter, was du nicht in den Salz reintust. Und das ist halt voller Magnesium, schmeckt nicht mehr salzig. Gibt's eine japanische Firma, die das anbietet. Aber ich mag halt diese Ecke von Nahrungsergänzungsmitteln sehr gut, weil es irgendwie so Gott gegeben ist. Also warum soll ich irgendwie versuchen, da jetzt verschiedene, alle möglichen Sachen. Ich find's urig. Und
aber
Canton, sein Buch, übersetze ich gerade übrigens.
Echt?
Verschiedenen Sprachen. Ich habe schon auf Word drin. Die Tabellensache nervt ein bisschen, aber ich will jede Seite 1:1, weil das Buch ist von 1912 und in der zweiten, also ich machte mir schon Gedanken, Copyright und so, 100 Jahre schon her oder 70, kein Thema. Und dann steht auf der zweiten Seite, dass es für alle Länder frei ist, dieses Buch zu übersetzen oder was auch immer. Somit, keiner hat's gemacht und der Mann hat gute Arbeit geleistet im Ersten Weltkrieg, weil da hat man Blutinfusionen durch Meerwasser isotonisch ersetzt. Weil es gab da kein Blut im Ersten Weltkrieg für die Soldaten, weißt? Da fängt es mit der Infusion an. Nur heutzutage kriegen wir eine blöde Natriumchlorid-Infusion und nicht Natriumchlorid und die anderen 76 Mineralien drin Infusion. Was logisch wäre, oder?
Inklusive Bor, Selen, Lithium und so weiter.
Alles,
die halt alle dann in winzigen Spuren da drinnen sind.
Ja.
Okay.
Aber man kann es trinken.
So, ihr Lieben, ich ziehe jetzt so ganz vorsichtig die Handbremse. Wir müssen so ein bisschen schauen. Grundsätzlich, ich mag die Experimente total gern und ich mache das auch selber, aber ich will jetzt unsere Zuhörer nicht übermäßig verschrecken. Wie gesagt, das Thema Meerwasser, das Thema Elektrolyte ist ein ganz, ganz großes. Wenn die Ursohle fertig ist, dann holen wir dich definitiv zu dem Thema nochmal zu uns, lieber Ersin. Bis dahin behalten wir es dir vor, dass du das Meerwasser trinkst. Und Stefan, wenn du auch welches haben möchtest, der Yasin schickt dir bestimmt.
Wir trinken gerne mal Meerwasser mit stummem H und das Meerwasser mit Doppel-E, das trinkt man dann, wenn der Yasin es importiert.
Genau.
Okay.
Gut. Lass mal,
Andreas, warte,
bevor nachdenken.
Bevor du den Vorhang schließt, alle betroffen, alle Fragen offen. Noch was hast jetzt du mitgenommen aus dieser Folge? Weil die Begegnung mit dem Yasin ist ja immer eine, die einen auch ein bisschen fordert, glaube ich, oder? Anregt,
ja,
inspiriert und herausfordert.
Sag mal so, ich bin ja, ich habe ja selber ADHS, das heißt, ich weiß ja, wo wir uns treffen und ich weiß auch, wo es herkommt. Und natürlich sind die ganzen Ideen, ich meine, das macht das Thema ja aus. Ich meine, beim Wasser wäre Stillstand im wahrsten Sinne des Wortes der Tod, weil
Stagnationswasser soll weg, wissen wir.
Wenn das Wasser steht, kommen Algen und die wollen wir auch nicht. Das heißt, da ist Bewegung drin. Ich fand es jetzt tatsächlich, ich habe zwei Sachen mitgenommen. Das eine ist mehr molekulares Wasserstoff, Wasser trinken, weil ich habe es wirklich nur in der Morgenroutine drin und danach dürfen die Bereiter der Nächsten des Tages ruhen. Das zweite, das Thema Inhalation fand ich sehr spannend. Ich kann mich noch nicht hundertprozentig entscheiden, ob ich künftig, wenn ich mit dem Mixer arbeite, die Inhalte mit Wasserstoff begasen werde. Da ist die Jury von den Beratungen noch nicht zurück, aber fand ich auch extrem spannend. Ich bin dankbar, dass das Thema Umkehrosmose mit der letzten Stufe vielleicht jetzt doch noch was ist, was man in Berlin und in Frankfurt am Main verwenden kann, ohne dass man danach ein Problem hat, die Mineralien wieder reinzubekommen. Das fand ich jetzt extrem cool. Und sonst, keine Ahnung, das ist ja das Schöne an dem Thema, es bewegt sich noch was und in ganz vielen Bereichen hat man den Eindruck, es kommt nichts mehr. Und deswegen finde ich tatsächlich auch das Meerwasserthema extrem spannend, Stefan. Also es ist jetzt nicht falsch verstehen, wenn ich da so ein bisschen grätsche. Ich glaube einfach nur, Wir sind gerade in einer Welt, wo wir tendenziell ein bisschen schauen müssen, dass wir einfach die Sachen in gereinigter Form erwischen, weil wir halt zu viel Müll in unsere Meere reinschütten und zu schlecht mit unserer Umwelt umgehen. Deswegen warten wir da ab, was da noch kommt. Aber dementsprechend, also mein Ergebnis ist nach wie vor, Wasser ist der Ursprung des Lebens und gutes Wasser macht das Leben lebenswerter. Und
lass mich noch einmal nachfragen bei dir, Andreas. Das heißt, du, wenn du jetzt in München und in Rosenheim deine Zeit verbringst, da genügt jetzt einmal ein Aktivkohlefilter. Wenn du allerdings jetzt in Berlin oder in Frankfurt leben würdest, ja, oder, oder anderswo, wo das Wasser in einer, vielleicht einem Biohacker nicht so idealen Qualität aus dem Hahn kommt, da würdest du eher in Richtung Umkehrosmose gehen, aber dann auch wieder schauen, dass es remineralisiert wird.
Ja, ja, also wie gesagt, nochmal, wenn der Verdacht der ist, dass das Wasser eigentlich aus dem Fluss aufbereitet kommt, hätte ich immer eine Umkehrosmose dran. Und wie gesagt, das war ja das, was mich heute so gefreut hat, dass man jetzt quasi die Remineralisierung auch nicht mehr individuell machen muss, sondern dass es da eben auch quasi diese Endstufe gibt, die dann nochmal mit dem Carbonit, also mit dem Aktivkohlefilter kommt. Also das war jetzt für mich ein Update, das mich sehr freut. Und ja, letzten Endes muss ich jetzt noch schauen, wie ich hier mein entkaltetes Wasser wieder trinkfähig bekomme, aber das ist my personal quest. Und sonst, nee.
Da redet ihr dann unter vier Augen weiter, ihr zwei.
Das machen wir dann mal bei Gelegenheit, wenn ich wieder nach Garching fahre.
So. Yasin, habe ich irgendwas in der Zusammenfassung grob verstellt? Oder passt das im Großen und Ganzen so für dich?
Nee, das passt super. Ich wollte noch, wenn wir noch kurz Zeit haben, auf den Bulletproof Coffee, den ich, nachdem ich ein Liter Wasser getrunken habe, dann trinke, eingehen, weil ich habe da so eine ganz tolle Mischung. Das ist doch bestimmt für euch auch interessant.
Her damit.
Ja, ich tue da vegane Black Block Butter hernehmen anstelle die normale Butter. Schmeckt um einiges leckerer. Dann nehme ich da ein bisschen Ashwagandha, so dieses Grüne halt, so ein bisschen Pulverchen. Methylenblau kann man reintun, je nach Menge schmeckt es dann natürlich ein bisschen. Pilzpulvermischung, so 7-8 Pilzpulvermischungen gibt es ja so eine halben Teelöffelchen rein. Dann ein bisschen Glycin vielleicht, wenn ich gerade da noch übrig habe. Und was für mich wichtig ist, Kollagenpulver. Ich weiß, Veganer mögen das nicht so, weil es ja Rinderhaut ist, aber es werden so viele Rinder geschlachtet, da ist jetzt kein Thema, sehe ich für mich. Ich versuche auch nicht, Tiere zu töten und so. Und dann tue ich ein bisschen gutes Salz oder Meerwasser jetzt aktuell, weil ich wieder welches habe. Genau. Und diese Mischung mache ich dann, einen Liter trinke ich jeden Tag und die sättigt mich. Also das ist schon seit fast einem Jahrzehnt, das hat sich jetzt so ergeben, diese Mischung. Und das würde ich auch allen empfehlen, dass man sozusagen seine Nahrungsergänzungsmittelchen, Pilzpulverchen oder was auch immer, auch in den Bulletproof Coffee reintut, was mir wirklich viel geholfen hat in den letzten Jahren.
Genau.
Habe ich kein Mittagessen.
Das ist wunderbar, da kannst du mit dem Stefan zusammentun, ihr seid beide die Kaffeeverhunzer. Wenn ich euch das so zuhöre, weiß ich nicht, ob die Peristaltik nach oben oder nach unten arbeitet. Echt? Aber das ist... Das ist
Bulletproof Coffee ohne Kurkuma oder Zimt ist ja überhaupt nicht denkbar. Also.
Na, das schmeckt mir wiederum nicht so.
Na, voll.
Andreas, dann mache ich dir mal das nächste Mal einen gescheiten Kaffee hier.
Genau. Ich freue mich drauf. Nicht. Nein, ihr Lieben. Yasin, es war ein Vergnügen. Wir sehen uns bald wieder live. Lieber Stefan, bevor wir jetzt hier quasi den großen Vorhang schütten, was machen wir nächste Woche?
Nächste Woche reden wir über deine und meine Abend- und Morgenroutinen, vor allem Morgenroutinen, weiß ich deswegen, weil wir die Folge ja schon vor dieser aufgenommen haben und deswegen in deiner Morgenroutine weniger auf die heutigen Inhalte eingegangen werden wird, als man eigentlich erwarten würde nach dem Genuss dieser Folge. Das war jetzt, glaube ich, ein relativ komplizierter Satz, aber alle haben ihn verstanden.
Die deutsche Sprache hat den Raum verlassen, aber ich weiß, was du gemeint hast. Ihr Lieben, wir hatten vorher noch gesagt, es gibt die Möglichkeit, wenn ihr die Produkte vom Aquacentrum haben wollt, sind sie gerade besonders günstig. Der Yasin hatte irgendwie den Code erwähnt, hatte irgendwie einen 100-Euro-Gutschein erwähnt und ich glaube, wir haben noch einen Code.
Biohacking 10%. Also alles gut. Im Kleinbuchstaben, Biohacking, weiß jeder, wie man das schreibt. Dann ein Einser, dann ein Nuller und dann ein Prozentzeichen. Und damit werden überraschenderweise 10% von der Einkaufssumme.
Auf alle Produkte.
Und ich bitte euch wirklich, kauft im Online-Shop einen, ruft ihn nicht an, weil wenn ihr ihn anruft, redet er euch sowieso ein, dass ihr die ganzen Sachen nicht braucht. Also insofern, wenn ihr kaufen wollt, kauft. Und ansonsten, ja.
Ja, und dann gibt es noch diesen 100 Euro, warte, 100 Euro auf den, weil das ist von einem Gerät, das 300, glaube ich, 97 kostet, sind ja 100 Euro schon ungefähr 25%. Das ist ja eine erhebliche
Das ist ein Biohacking Turbo 100. Also 100 am Ende.
Okay.
Biohacking Turbo 100.
Wir werden jemanden finden, der das in Hieroglyphen schlägt und die Steintafeln in den Shownotes verlinken.
Wir werden das in die Shownotes alles hineintun. Man wird sich auskennen, wenn man die Shownotes gelesen hat. Herzlichen Dank euch zwei für dieses Gespräch, dem ich fast immer folgen konnte. Manchmal habt ihr euch ein bisschen in ein Rabbit Hole hinein verzogen, in das ich nicht mehr hineingepasst habe, aber das macht ja nichts.
Du dementsprechend mach's wie Tyler LeBaron und mach ganz viele Pull-Ups, dann klappt's auch mit dem Mercola. So, ihr Lieben, passt auf euch auf und bleibt uns gewogen. Bis bald.
Herzlichen Dank.
Da. Herzlichen Dank auch. Ciao.
Ciao.
Das war die Biohacking-Praxis. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Stefan Wagner schreibt im Magazin Carpe Diem eine Kolumne über Fort- und Rückschritte im Leben eines Biohackers. Andreas Breitfeld betreibt in München das europaweit einzigartige Biohacking Lab. Mehr Infos dazu findest du auf www.breitfeld-biohacking.com. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung. Und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.
Stell dir vor, du könntest deine Biohacking-Routine mit einem Luxusurlaub in den Tiroler Alpen verbinden. Das Posthotel Achenkirch macht genau das möglich. Mit hauseigenem Longevity Lab, einem Biohacking-Coach und Biohacking-Anwendungen mit einzigartiger Natur und riesigem Sportangebot, mit TCM-Küche und echter Tiroler Gastfreundschaft, mit Shaolin-Praktiken und einem 7000 Quadratmeter großen Wellnessbereich. Das Posthotel Achenkirch ist ein 5-Sterne Adults-Only-Resort, liegt zwischen München und Innsbruck und ist der beste Platz für Biohacker, um innere Ruhe zu finden und Kraft zu tanken. Das ganze Angebot kennenlernen kannst du vom 29. Januar bis 1. Februar 2026 bei einem exklusiven Biohacking- und Longevity-Retreat mit Vorträgen und Workshops, mit individuellen Analysen und personalisierten Coachings. Ich bin jedenfalls dabei und freue mich sehr auf euch. Mehr auf posthotel.at.